Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Michael Serve, dessen Buch ich gelesen habe mit dem coolen Titel Fuck You Money. Und ich habe im Vorfeld schon mal gefragt, auch was er beruflich macht. Und eine Aussage klang nicht so spannend wie die andere. Die erste Aussage war, er ist Unternehmer, Mentor im Bereich Finanzen, so oder so ähnlich. Du kannst ja gleich nochmal drauf eingehen. Und das zweite war, du bist ein Fuck You Money Maker, glaube ich. So hast du es erwähnt. Servus Michael, kannst du ja nochmal kurz ein paar Worte dazu sagen.
Servus Maurice, ja, also das Ding ist halt, Fuck You Money Maker wurde mir mal nachgesagt, weil ich so dieses Fuck You Money Thema aufgegriffen habe und so ein bisschen auch publik gemacht hat. Ja, also das schwebt noch ein bisschen unterm Radar hier in Deutschland. Amerika ist schon viel, viel älter. Ja. Und aber meine eigentliche Bezeichnung, die seriöse Bezeichnung ist Mentor für Unternehmerfinanzen. Also das heißt, zu mir kommen Leute, die sagen, hey, pass auf, wir verdienen eigentlich gutes Geld, aber wir würden gerne mehr aus unserem Geld machen, weil vielleicht wir keine Zeit haben, uns damit zu beschäftigen, wie wir besseren Ertrag hinkriegen oder weil manchmal auch zu wenig übrig bleibt. Ne? Und der Kontostand dann so ein bisschen eingefroren ist. Ne? Weil manche, die sind am Rödeln oder am Hasseln, wie man heute sagt. Ne? Trotzdem ist der Kontostand so in einer gewissen Weise eingefroren und dann kommt ab und zu reißt so ein Loch rein. Und das führt bei manchen so zu Frust und die kommen zu mir und sagen, pass auf mich, erlöst das mal und dann lösen wir das innerhalb von kürzester Zeit.
Okay, und du sagst schon gerade, der Begriff Fuck You Money, der ist gar nicht so publik. Ich bin schon ein, zwei, drei Mal drauf gestoßen, irgendwie in sämtlichen, ich weiß gar nicht, ob es Zeitung, Bücher, ich habe schon mal gehört, den Begriff, aber erklär doch nochmal für alle, was ist denn überhaupt Fuck You Money?
Ja, also Fuck You Money ist der Zustand, dass du gedanklich, Entschuldigung den Ausdruck, scheiß drauf, obwohl wenn man Fuck You Money sagen darf, dann darf man auch scheiß drauf sagen, ja, aber dass du halt scheiß drauf sagen kannst. Also es kommt ja von den Amis. Die Amis sagen halt, dass wenn du in einem unliebsamen Job drin bist, ja, oder ich sage auch gerne in einer unliebsamen Beziehung, bei den Amis ist es aus dem Job heraus entstanden, ne? Dass du hast so viel Geld, dass du symbolisch Fuck You sagen kannst und den Job praktisch hinschmeißen kannst. Kommt eigentlich eher so aus den Angestellten, ne? Aus dem Angestelltenmilieu. Und ich habe das aufgegriffen, weil ein Kunde von mir hat das mal gesagt, der eben aus Amerika kam, ein Arzt aus Marburg, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Und der hat das dann gesagt, der hat so ein Fuck You Money Konto. Und dann ist es mir so eiskalt den Rücken runter. Das ist eine geile Bezeichnung. Ja, weil das symbolisiert genau alles das, für was ich stehe. Weil für mich ist ja Freiheit der größte Vermögenswert. Und Fuck You Money ist ja dieses Symbol von Freiheit. Ne? Dass du sagen kannst, okay, ich muss eben keinen unliebsamen Job mitmachen, ich muss keinen unliebsamen Chef dulden, ich muss für keinen Kunden einen Hampelmann machen, ich muss auch nicht in einer unliebsamen Beziehung verharren. Ja, für viele ist es ja auch so ein Grund einfach, weil sie Angst vor einer Scheidung haben. Das heißt, wir spielen oft eine Rolle und leben halt nicht unser eigenes Leben. Ja? Und da ist halt Fuck You Money genau diese Symbolik, ja? Dass man sagt, okay, ich habe genug Geld. Wobei, wenn ich das noch kurz dazu sagen darf, es ist eher ein geistiger Zustand, also eine Art Selbstvertrauen als eine Summe.
Ja, ich kann gut nachvollziehen, was du sagst. Bei mir ist es inzwischen so, dass ich so viel Wissen und Skills habe, dass ich tatsächlich ein Fuck-You-Mindset mache. Ein Fuck-You-Mindset ist es bei mir wohl eher, ja. Aber ja. Ich glaube, das genau meinst du, dass ich eben sagen kann, keine Ahnung, kündige mich doch oder ich gehe halt jetzt, ist mir scheißegal, ich kann mit allem Geld verdienen. Ich kann mit so, also nicht mit allem, sondern mit sehr vielen Dingen Geld verdienen und ich habe die Prinzipien begriffen und ich weiß, wie man zu Geld kommt. Dementsprechend kann ich eben in vielen Bereichen auch Fuck You sagen und das macht mich dementsprechend auch in Verhandlungen recht stark, weil es mich gar nicht so interessiert, ob wir den Deal jetzt machen oder nicht, wenn du mir sozusagen auf den Sack gehen willst. Und damit kriege ich oft auch sehr stark meine Preise eben durch, weil der andere in dieses Fuck-You-Mindset entsprechend rüberkriegt bei mir in der ganzen ja, Körpersprache, was da aber natürlich dazugehört, warum ist das inzwischen auch in meinem Mindset so stark verankert, ist sicherlich auch meine finanzielle Situation. Also glaube ich schon, dass es so ein Stück weit schon auch miteinander einhergeht. Ne?
Ja klar, das Geld ist ja das Geländer. Wir brauchen ja oft für unser Mindset oder für unser Selbstvertrauen ein gewisses Geländer. Ja? So wie du halt am Anfang, bevor du Radfahren lernst, ein Stützrad brauchst. Ja, wo du sagst, hey, cool, ja, oder der Vater läuft da hinterher und hält aber das Rad gar nicht mehr fest, ja. Also deswegen bezeichne ich halt das, was ich mache, oft als Geländer, damit man dann so richtig in Fahrt kommt, ne. Und weil du das gerade sagst mit diesem, dass es dir dann egal ist, da fällt mir mal ein, das Lied von den Ärzten, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Das ist ja genau dieser Zustand, ja. Du kriegst dann auch Frauen besser, so blöd wie das klingt, aber wenn du verkrampft in eine Diskothek reingehst, jetzt kann man das ja nicht mehr, gerade in Corona-Zeiten, und sagst, ich will jetzt unbedingt die richtige Partnerin kennenlernen, dann funktioniert das nicht, dann bist du ja nicht im Flow, ja. Und genau das ist deswegen sage ich, es ist ein Zustand, ne? Das ist keine Summe, sondern es ist ein Zustand. Und wie du recht hast, ist es halt oft nur ein Mittel zum Zweck, das Geld, damit ich diesen Zustand schneller erreiche.
Was ich häufig beobachte bei Menschen, und Fuck You Money geht ja auch irgendwie in die Richtung Hamsterrad wiederum, ist, dass sie, ja, wie du hast ja auch davon gesprochen, dass es aus dem Angestelltenverhältnis irgendwo kommt, und dann bist du angestellt, ja, und dann kommt irgendwie das erste Kind und dann wird eben überlegt, fuck, okay, wir wollen unserem Kind auch irgendwie ein schönes Zuhause bieten, und dann wird sich nach einem Eigenheim umgeschaut. Und die sind dann teurer als erwartet, aber ja, man will ja irgendwie dem Kind ein schönes Zuhause bieten, was vielleicht für ein 2 Monate altes Baby noch gar nicht so wichtig ist, dieses Haus, ja, aber dann steckt man eben in diesem Hamsterrad, weil dann hast du halt eine Finanzierungsbelastung von 2.500 im Monat, und dann bist du schon in dem Punkt, wo es irgendwann schwer wird, eben fuck you auch in deinem Angestellten-Dasein zu sagen, weil der Kredit immer wieder bedient werden muss, weil auf einmal deine Fixkostenstruktur derart hoch ist, dass du dir es vielleicht gar nicht mehr leisten kannst, zu sagen, nee, fuck you, so nicht mit mir, weil du eben am nächsten Monat wieder deine Kosten decken musst. Siehst du das auch häufiger?
Ja, ich sehe es vor allen Dingen, also man ist natürlich jetzt immer eine Blasendenken, weil ich bin ja spezialisiert auf Unternehmer, Geschäftsführer, Selbstständige, aber gerade bei denen sehe ich das ja auch, das sind echt High Potentials, also Leute, die wirklich richtig was geleistet haben, auch richtig was auf der Pfanne haben, aber die haben genau auch denselben Zustand, die haben, obwohl sie mehr Geld verdienen, haben sie halt auch ihre Verpflichtungen hochgefahren, verstehst du? Das ist ja das Problem, das ist ja wie das, was du jetzt gerade beschreibst, auch da fahren sie ihre Verpflichtungen hoch, ja, wo sie sagen, oder ich sage zum Beispiel dann gerne, du hast es eigentlich geschafft, dein Hamsterrad aus einem hölzernen Hamsterrad nur ein goldenes zu machen. Ja? Ja. Weil oft halt, man kommt nachher noch drauf mit den Geldfehlern. Ja? Da steckt einer dieser Geldfehler eben drin. Ne? Aber es ist genau der Punkt. Wir kaufen uns Sachen, wo wir nicht zu Ende denken, ja? Und dann irgendwann holt uns das ein. Also ich könnte jetzt eine Stunde lang drüber diskutieren, aber wir kommen ja nachher mal ein bisschen drauf, weil das ist ja einer von diesen Punkten, wo wir gesagt haben, also was ich dir gesagt habe mit diesen Geldirrtümern.
Ja, genau, da wollen wir mal drauf eingehen. Können wir auch direkt mal starten? Das habe ich gar nicht in meinem Intro hier erwähnt. Also worüber wollen wir überhaupt heute sprechen? Ich habe dir mal die Aufgabe gegeben, weil du dich ja schlussendlich so viel mit dem Thema Geld beschäftigst. Viel hast du schon gesagt mit selbstständigen Unternehmern, Geschäftsführern und dann immer im Hinblick auf die Geldsituation. Wie können sie mehr aus ihrem Geld machen, beziehungsweise an mehr Geld auch kommen oder ihr Geld besser einsetzen? Also viele Fragen rund ums Thema Geld. Und was mich mal interessiert hat, und die Aufgabe habe ich dir mitgegeben, was sind denn so die größten Geldirrtümer, die du jetzt in deiner ganzen, ich glaube, es sind 26 Jahre, in denen du unterwegs bist als Mentor, nehmen wir mal das Wort, kennengelernt hast. Und fang doch ruhig mal mit dem ersten an oder mit dem, an das du gerade gedacht hast quasi.
Ja, also der erste Punkt, was ich dir geschrieben habe, ist, dass Geldanlagen nicht reich machen. Ja? Also das ist meine tiefste Überzeugung, auch wenn natürlich viele Leute auch gerade, also vielleicht auch Leute wie du, die natürlich mit Geldanlagen nach außen gehen, was ja auch richtig ist übrigens. Ja? Aber grundsätzlich ist es so, ich habe in meinen ganzen Interviews festgestellt, dass nicht die Geldanlagen reich machen. Erstens mal ist mein, also ich führe mal ein bisschen aus, du grätschst mir einfach rein, wenn es zu viel wird, Maurice. Also der erste Punkt ist, dass die Anzahl, bei den Anzahlen der Millionären ist der größte Anteil, ich glaube sogar 70% haben eigene Firmenanteile. Bist du das beste Beispiel. Ja? Du hast zwar auch Aktien, aber ich unterstelle dir, dass der wesentliche Punkt ist dein Geschäftssinn, der dich reich macht. Ja? Unterstelle ich dir jetzt einfach mal. So, und ich habe halt festgestellt, weil irgendwann, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, der eine hat gesagt, Mensch, ich bin mit Immobilien reich geworden, der andere gesagt über Aktien, der nächste über Aktienoptionen, andere wieder über Bitcoin oder sonst irgendwelche Altcoins oder irgendeiner mit einer klassischen Lebensversicherung. Gibt es ja auch, ne? Es sind Leute zu Vermögen gekommen mit einem Bausparvertrag und mit einer Lebensversicherung. Und dann irgendwann ist es mir so gekommen und denke ich, Mensch, was eint die denn eigentlich? Und was die eint, ist nicht die haben ja verschiedene Wege zu Geldanlagen. Also hat ja jeder irgendwie recht. Aber was die eint ist, dass die A, eine Entscheidung gefällt haben. Die haben also irgendwann, haben die mal eine Entscheidung gefällt und haben gesagt, es ist cool oder cooler, Geld zu behalten, als Geld einfach zu verballern auf Konsum. Ja? Nicht umsonst kommen Leute wie du auf 10 oder mittlerweile 15.000 Euro Sparquote im Monat. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, sie haben aufgrund dessen dieser Entscheidung oder aufgrund von dieser Entscheidung gesagt oder sich ein System gesucht oder ein System erarbeitet, wie sie genau das umsetzen können. Und dann sind sie kontinuierlich dran geblieben. Ja? Ich habe immer so einen Vergleich bei mir mit dem Fliegen. Ja? Das ist halt, wenn man sagt, naja, ich glaube, das wird, glaube ich, zu weit. Also ich bringe aber diesen Vergleich mit dem Fliegen. Ich bringe das mal ganz kurz mit rein, weil ich es angesprochen habe. Aber ich will es nicht ganz so vertiefen. Weil man sucht nämlich irgendwas raus. Es gibt Leute, Mentoren oder Finanzblogger, die sagen, hey, ist nur Mindset. Ja, you have to think I'm rich, ne, von Napoleon Hill und Journalist ist cool. Der nächste sagt, ja, du brauchst ja nur die richtigen Anlagen finden und so weiter. Aber dann hast du doch oft auch, wo du Leuten eine perfekte Anlage auf dem Silbertablett servierst und trotzdem können sie damit nicht umgehen. Oder manche Leute haben ein gutes Mindset und irgendwann ist es trotzdem zerstört. Dann habe ich diese Analogie gebracht, weil ich ja Privatpilot bin mit dem Fliegen. Ich habe gesagt, du brauchst halt ein Zusammenspiel. Also Beispiel, du kannst mit dem besten Mindset kein Flugzeug fliegen. Das geht nicht. Ja? Du kannst dich irgendwo hinstellen und kannst sagen, du brauchst mindestens ein Flugzeug dazu. Ja? So, das heißt, ich brauche ein Werkzeug, was also dieses Mindset auf die Straße bringt. Ja? So, jetzt nützt man mal mit dem besten Mindset und mit dem besten Flugzeug beispielsweise, nützt man es immer noch nichts. Fliege ich immer noch nicht, weil ich brauche die Skills dazu, also zu Deutsch die Fähigkeiten und die Fertigkeiten. Ja, so, die kann ich selber erlernen oder die kann ich mir mit einem Mentor beispielsweise schneller anlernen lassen. So, und nur wenn das richtig zusammenspielt, dann komme ich auch vorwärts. Und dann ist beispielsweise jetzt das Flugzeug der Hebel. Das heißt, wenn ich jetzt die richtige Einstellung habe und das richtige Training und daraus resultieren die richtigen Gewohnheiten, ne, das kennst du ja am besten mit deiner Morgenstunde, mit deiner Morgenroutine, ne, die wichtigste Stunde.de, ne, dann ist das Flugzeug der Hebel. Ja, dann ist es natürlich entscheidend, fliege ich jetzt in irgendeine Möhre mit, keine Ahnung, 60 Knoten oder fliege ich mit Mach 3, ja, beispielsweise. Und das sind für mich die Geldanlagen. Wenn ich das eben kann, wenn ich das alles kann, dann ist das Flugzeug auch der Hebel. Also bring einen Anfänger, gib dem einen Kampfjet, er kann damit nicht umgehen.
Ja, also ich bin da in vielen Dingen schon bei dir auch und das versuche ich auch in meinem Profil rüberzubringen, dass der größte Hebel, den wir besitzen, ist unser Einnahmehebel und nicht auch, was zum Beispiel Frugalisten ja immer so predigen, die sind ja auch in der Finanzcommunity, die sich dann darüber unterhalten, weiß ich nicht, wie man diese Nudeln kaufen kann und damit Ketchup essen kann und dann spart man bei jedem Gericht, dann zahlt man für das Gericht nur 50 Cent statt 3 Euro oder so. Und wenn man das auf Dauer tut und diese gesparten 90 Euro jetzt weglegt, dann kann man über zig Jahre irgendwie 10 Minuten früher in Rente gehen. Ja, das ist für mich immer ein sehr limitierter Hebel nach unten. Ja, da kann man sicherlich Geld sparen, aber irgendwann ist halt mal Schluss. Ne? Weniger als Leitungswasser und Nudeln mit Ketchup geht dann irgendwann auch nicht mehr. Und ich frage mich dann auch, wie gesund das immer ist und so weiter, diese ganzen Gedanken. Ich bin ganz klar, dass ich sage, die ganze Energie, die du in Nudeln mit Tomatensauce steckst oder Ketchup, steck die doch mal in die andere Seite rein, ja? Weil da ist nach oben hin, ist unbegrenzt, ja? Es gibt auf der Einnahmenseite, wer ist da zu nennen im letzten Jahr? Elon Musk, ne? Der hat ja, glaube ich, weiß ich nicht, wie viel Milliarden verdient, weil der ja kein Angestelltengehalt bekommt, sondern er bekommt da irgendwelche Shares ausbezahlt und der Aktienkurs von Tesla geht wie Schwein nach oben, ja. Und wenn man das mal so rechnen will, was der im Jahr verdient hat, waren es wahrscheinlich über 10 Milliarden an Gehalt, in Anführungszeichen.
Das glaube ich sogar mehr, hat ja deutlich dann Jeff Bezos vorbeigezogen, ne?
Wobei ja, der Tesla noch leider viel mehr, ja. Ja, noch viel mehr, ja. Also unvorstellbar. Ja. Und Das ist im Grunde das, was ich sage. Und ich sage nie, ich stelle mich nie da als den besten Investor, den besten Aktieninvestor, den besten Immobilieninvestor. Muss ich auch nicht sein, weil ich eben meine, wie du sagst, meine Sparquote so sehr erhöhe. Und da wird dann irgendwann der Hebel draus, ja. Und ich glaube auch nicht, dass es immer sonderlich attraktiv ist, diese Instagram- oder Facebook-Posts, die man so sieht. Ja, wenn du jetzt 100 Euro im Monat anlegst und 40 Jahre wartest, dann kommt irgendwann im Jahr 37 richtig der Zinseszinseffekt, ja, zum Tragen. Und wow, ja. Ich weiß nicht, also mich hat sowas nie motiviert, ja.
Es motiviert auch keine Sau, Entschuldigung den Ausdruck, ja. Weil der Mensch denkt viel zu kurzfristig, sonst würden wir ja schneller Sachen anpacken. Sonst würden wir ja sagen, pass auf, ich muss meine Fitness eher angehen oder ich muss mit auf meine Ernährung früher achten. Wir opfern ja grundsätzlich die Gegenwart zugunsten der Zukunft. Ja? Nee, andersrum, die Zukunft zugunsten der Gegenwart. So rum, ne? Jetzt hätte ich mich fast noch zu. Ja? Aber das ist ja menschlich, das ist ja psychologisch so, weil wir einfach, wer kann sich schon 40 Jahre motivieren? Ja? Das war ja bei mir auch der Grund, wo ich sage, ich brauche einen schnelleren Hebel, ist auch, wie du schneller zu Geld kommen kannst. Oder zumindest sichtbarer. Ne? Also ich muss ja gar nicht schnell reich werden, wobei das ja auch heutzutage geht. Du brauchst nur die richtige App beispielsweise entwickeln. Ne? Aber bin ich bei dir. Also niemand wird sich über 40 Jahre motivieren.
Dann hast du noch was gesagt. Thema Affirmation, I'm rich, Napoleon Hill. Also generell, ich will dir mal ein gutes Beispiel geben zum Thema Affirmation, wie aus meiner Sicht Affirmationen funktionieren. Jemand aus meiner Community sagte zu mir, Maurice, ich wurde so in der Schulzeit immer so ein bisschen gehänselt. Ja, ich war nicht der Sportlichste und das hat auch tiefe Narben in mir gelassen. Ne? Und jetzt hat der die Affirmation jeden Morgen gesprochen, ich bin sportlich, und hat sich vorgestellt, wie er super sportlich aussieht und so weiter, ne? Und hat sich da richtig reingefühlt. Und dann schilderte er nach, ich glaube, 6 Wochen oder so, meinte er, ich habe immer das Gefühl, jetzt am Nachmittag zum Sport gehen zu müssen, ja. Also die Affirmation, das hat sein Denken verändert und sein Denken hat ihn zum Handeln animiert. Und jetzt geht ja immer noch eine zweite Einheit am Nachmittag in die Muckibude. Und glaub mir mal, wie der bald aussieht. Der sieht nämlich dann sportlich aus, ne? Und ich glaube, das ist diese Wirkungsweise von einer Affirmation. Die zeigt es an dem Beispiel ganz gut. Wenn du die Affirmation hast, ich bin reich.
Ja, bedingt. Ne? Da muss ich kurz reingrätschen, Maurice, weil du hast was ganz Wichtiges gesagt, was aber bei den meisten verloren geht. Weil die meisten Affirmationen funktionieren deshalb nicht, weil der Gedanke hinter dem Gedanke zählt. Wenn ich mir beispielsweise sage, ich bin reich, sehe aber meinen Schuldenberg gedanklich vor mir, dann führt nämlich genau die Affirmation in die andere Richtung, ja? Weil das mir noch mehr Mangel präsentiert. Also es bringt nichts zu sagen, ich bin sportlich, sehe mich aber fett im Spiegel. Und du hast ja gerade unterschwellig gesagt, ja, da hat sich das dann vorgestellt. Ne? Das ist ja psychologisch auch erwiesen, ja, dass beispielsweise, ich habe das in meinem Buch ja auch beschrieben, ob das bei uns beim Fliegen ist, flying on the chair, also du fliegst auf dem Stuhl, gedanklich gehst du praktisch das Prozedere, ne, die einzelnen Steps, die einzelnen Schritte, alles durch. Oder auch, ich kenne es damals vom Rennfahren, ich bin ja so semi-professionell Rennen gefahren. Oder wenn du so bei Skifahrer siehst, die gehen ja auch in Gedanken, ne? Wenn die steif runterfahren und so, dann geht der auch, ne? Da geht oben gedanklich durch und sieht sich dort, was er machen muss, dass er genau weiß, okay, was muss ich wann wie machen. Ja, und das haben wir beim Rennfahren eben auch gemacht. Ja, oder wenn du dich mit richtigen Rennfahrern, also die das wirklich auf der Pfanne haben, die wird ja so oft in Gedanken, wird das geübt, wo ist mein Bremspunkt, ja, was mache ich wann, wie, wo, warum, ja, und das ist genauso, oder glaube ich, ich weiß nicht, ob es sogar effektiver ist, aber auf jeden Fall mindestens genauso effektiv, wie wenn du es in der Praxis auslebst.
Mhm. Glaube ich total. Ich glaube auch daran, dass man Dinge wie Affirmation oder auch die Visualisierung, dass sie durchaus negativ wirken kann, so wie du sagst. Ne? Wenn ich mir jetzt dann Ferrari hinhänge und visualisiere den Ferrari, aber immer dann, wenn ich drauf gucke, sehe ich den Mangel in meinem Leben, dann löst das nur negative Gefühle in mir aus und dann wird wahrscheinlich gar nichts passieren, sondern genau das Gegenteil. Ja. Ich werde noch mehr Mangel anziehen. Ne? Also daran glaube ich schon auch, dass man da sehr genau gucken muss, wie man diese Werkzeuge auch einsetzt. Die können enorm gut funktionieren, aber sie können auch nicht funktionieren und sie können sogar auch negativ funktionieren.
Also wie das Beispiel, was du sagst mit der Muckibude, ja? Eine Handel alleine bringt noch gar nichts. Wenn ich sie falsch benutze, ja, dann mache ich mehr kaputt, als was ich an Muskeln aufbauen könnte. Mhm.
Lass uns mal Thema 2 angehen. Was hast du noch auf dem Zettel zu den größten Geldirrtümern?
Was habe ich denn dir geschickt? Weil ich habe ja ein paar rausgepickt von denen, die es gibt. Ich habe ja 10, habe ich dir rausgepickt. War das mit 10% wegsparen oder was war denn das? Was habe ich denn gesagt?
Thema 2 ist bei mir auf dem Zettel, 10% wegsparen reicht als Geldmagnet.
Ja, genau. Das ist also, wir reden ja über Mythen, das heißt, ich höre das immer wieder, so, du musst nur 10% wegsparen. Ja? Also wenn du das auch mal erzählt hast, dann sieh mir das bitte nach. Ne? Aber ist halt meine Erfahrung.
Habe ich nicht erzählt, aber
Sehr
erzählt.
gut. Ja, schön. Also passt ja auch, wäre nicht integer bei dir. Ne?
Ja.
Der Punkt ist, das hörst du immer wieder von irgendwelchen Finanzbloggern oder irgendwelchen Größen, die sagen, leg 10% weg. Ich sage jetzt mal bewusst Pseudo-Experten, weil es sind Pseudo-Experten. Der Punkt ist, wenn du es. Es ist natürlich besser, als nichts zurückzulegen. Ja? Besser ein kleiner Step als gar keiner. Aber es ist weit weg von, dass es ein Geldmagnet wäre. Weit weg davon, dass du damit deine Ziele erreichst und so weiter. Weil, also ich übernehme jetzt mal die Metapher von 10% reichen als Geldmagnet. Das nämlich, was ich statistisch gesehen habe, ist, dass die 10% eben nicht reichen, weil sie immer wieder in den Haushalt zurückfließen, um Löcher zu stopfen. Du legst sie weg, ja? Dann kommt nach 3 Monaten überraschende Rechnung. Und schon musst du das Loch wieder stopfen. Ja? So. Und das führt zu Frust, weil du nie eine Kontinuität richtig drin hast. Du baust was auf, ne? 2 Schritte vor, einer zurück oder 3 Schritte vor und 4 zurück oder sowas. Ja? Das berichten ja viele. Die fangen an und merken dann den Erfolg nicht und geben dann entnervt auf, weil eben das System mit 10% alleine nicht reicht. Also du brauchst viel mehr dazu, damit das funktionieren würde. Und der nächste Punkt ist, wenn sie alleine schon sagen, Geldmagnet. Geldmagnet bedeutet, ja, also wenn ich zu schnell bin, sag mir das, ne?
Ich komme mit.
Okay, ja, aber auch, du musst ja für deine Zuhörer denken, ne? Das können die Hörer oder die Zuschauer jetzt folgen, ne?
Das weiß ich nicht,
Ja.
aber ich denke schon, wenn ich es schaffe, schaffen es andere auch.
Ja, es ist halt immer leicht, also deswegen ist man ja nicht dumm, ne? Aber es ist natürlich, ich rede hier aus meiner Materie, verstehst du? Und wenn du dann nach 26 Jahren kannst du mich nachts um 3 wecken und wir können so ein Interview locker führen, aber die Frage ist, ob halt jemand folgt, ne? Weil
Ja.
wenn mir jemand aus seinem Bereich was erzählt, steige ich ja auch noch nach ein paar Minuten aus, ne? Also das ist ja deswegen nichts Schlimmes, ist ja verständlich, dass Leute da aussteigen. Aber nehmen wir mal das Thema Geldmagnet. Geldmagnet bedeutet ja eigentlich, dass du magnetisch wie oder wie ein Magnet Geld anziehst. Ja? Also du hast ein Selbstverständnis. Und das ist alleine schon genau der Punkt, dass mit 10% erreiche ich doch nicht das Selbstverständnis, dass ich Geld anziehe. Kannst du das ein bisschen folgen? Also damit erreiche ich doch nicht die Größe, die innere Größe, das Selbstvertrauen, eben das Selbstverständnis, dass mir Geld zusteht.
Ja, ich muss kurz drüber nachdenken. Ich bin einmal auf den Geldmagneten oder das erste Mal vor vielen Jahren, ich würde sagen so 2015, 2016, in dem Buch Reicher als die Geissens von Alex Fischer. Da bin ich auf dieses Konzept des Geldmagneten gestoßen. Und so wie ich mich erinnere, geht es in diesem Konzept darum, dass du Geld beiseite packst, im Grunde auf einem Konto. Auch nicht in ein Aktiendepot, weil dein Aktiendepot kann auch fallen, sondern es muss irgendwo hingelegt werden, wo du einfach nur siehst, da ist etwas, was immer mehr wird.
Ja.
Also linear geht es meinetwegen nach oben, ja, oder es geht stetig nach oben. Es geht nie nach unten, es hat keine Schwankungen und das soll, also es ist eher ein psychologisches Instrument, so habe ich das verstanden, was dich pushen soll, dass dein Vermögen sozusagen immer mehr wird. Mir war das, und ich bin ja sehr viel mit Spiritualität beschäftigt und so weiter. Also ich glaube ja schon an gewisse Energien, Wellen und so weiter. Mir war das aber zu unlogisch. Ja, also ich hab gesagt, nee, also da unverzinst irgendwie mein Geld auf ein Konto zu legen, was dann mein Geldmagnet sein soll. Ich mache das in Aktien oder so. Ja, da reicht mir die Fantasie, dass sowas im Durchschnitt
Ja,
8% macht, ja.
damit sagst du es ja, weil du schon, sag mal, ein Geldmagnet bist, weil du dieses Selbstverständnis hast. Für dich ist es klar, also ein Selbstverständnis, dass du sagst, hey, mir steht doch das Geld zu, richtig? So, aber das entwickle ich doch nicht, indem ich nur 10% weglege. Vor allem, weil damit die Theorie, in der Theorie ist es schon gut angedacht, du legst 10% weg, das wächst und wächst und wächst, ja, und dadurch siehst du, hey, es geht vorwärts, wie beim Sport. Ist ja immer so eine schöne Analogie. Du musst als Mensch sehen, dass es vorwärts geht, sonst geben wir auf. Ja, das ist ein Land der Hilflosigkeiten, glaube ich, in der Psychologie nennt sich das. Also, du musst sehen, alles das, was ich tue, ist von Erfolg gekrönt. Deswegen ist dieser Gedanke mit diesen 10%, der Ansatz nicht schlecht, aber es funktioniert in der Praxis eben nicht, weil du viel mehr im Vorfeld machen muss, damit die 10% auch tatsächlich unberührt dort liegen bleiben können. Ja, also deswegen reicht es nicht nur 10% wegzusparen. Du musst nämlich mehr wegsparen, du musst Budgets planen, du musst deine Einnahmen und Ausgaben einfach im Griff haben. Ja, das gehört alles dazu. Das ist eben auch wieder eine Summe. Und dann kannst du es zum Beispiel auch schaffen, locker ein paar Prozent wegzusparen, die du auch nie mehr anrühren musst, weil der Rest eben passt.
Ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, ich denke, das wirst du ja dann auch aufbauen und sehr individuell auch aufbauen. Es kommt auf zig Dinge an. Aber mal ganz grundsätzlich, gibt es für dich so eine Dreh? Was hältst du für eine gute Sparquote, in was auch immer das geht, und vielleicht kurz, wie du das aufteilen würdest?
Also ich will jetzt, damit wir nicht zu tief reingehen, nehmen wir einfach die Juden. Also die Juden haben ja gesellschaftsbedingt, können die ja gut mit Geld umgehen. Ja? Das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, sondern liegt einfach daran, weil es den Christen verboten war, mit Geld und Zinsen zu arbeiten. Ja? Deswegen sind die Juden uns da voraus. Was haben die Juden gesagt? Die Juden haben immer gesagt, die Drittelmethode. Ja? Ein Drittel sparen, ein Drittel investieren, ein Drittel zum Leben. Das ist im Endeffekt so ein Traumzustand. Ja? Schafft nicht jeder. Bei mir ist es, was ich anstrebe, mindestens 15%. Die du aber wirklich auch nicht mehr anrührst, ne, weil im Vorfeld Budgets geplant werden.
Ah ja. Gut, dann lass uns zu Geldirrtum Nummer 3 gehen. Da hast du mir geschrieben, mehr Einkommen bringt automatisch mehr Geld. Was meinst du damit?
Naja, es ist so, was ich vorhin mit dem Hamsterrad ein bisschen erklärt habe, oder mit dem aus dem hölzernen Hamsterrad ein goldenes Hamsterrad zu machen. Ist ja der Klassiker, dass Leute sagen, ich steigere mein Einkommen, dann habe ich mehr Geld. Ja, ist ja auch dein Hebel, der auch vollkommen richtig ist. Aber alleine bringt es eben auch nichts. Will ich beweisen, wenn du mal so in die Situation der meisten Menschen reinschaust, dann haben die angefangen, meinetwegen mit dem Taschengeld, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber irgendwann gab es ein Lehrlingsgehalt. So, spätestens bei diesem Sprung oder also bei dem Sprung vom Taschengeld zum Lehrlingsgehalt hast du doch gedacht, boah, habe ich viel Geld. Ja, also bei den meisten. Ne? Das, was ich mitbekomme, habe, sagen die, oh, das ist aber viel Geld. Ja, so, dann haben sie sich irgendwie an das Lehrlingsgehalt gewöhnt, vielleicht war es auch weg, weil sie schon die erste Wohnung gehabt haben, dann ist es jetzt nicht wirklich der Gradmesser, aber irgendwann haben sie ausgelernt und dann kommt der Gesellenlohn oder als Meister, keine Ahnung, was sie halt gehabt haben, je nachdem, welchen Beruf das sie ausüben. Und dann war wieder so ein Sprung. Dann haben sie gedacht, oh, jetzt habe ich aber endlich mehr Geld. Und wenn du aber mal schaust, so nach 3, 4, 5, 6, 7 Monaten und so weiter, hatten sie dann trotzdem wieder nicht mehr. Und auch jede Einkommenserhöhung ist mehr oder weniger verpufft. Also die haben es geschafft, immer wieder mit jedem Einkommenssprung auch ihren Lebensstandard, ihre Ausgaben, ihre Verpflichtungen mit nach oben zu ziehen. Und deswegen nicht geschafft, mehr Geld wegzukriegen und eben damit auch nicht dieses Fuck You Money Level, was man am Anfang gesagt hat, wo du gesagt hast, hier mit dem großen Haus. Und damit sind sie eben nicht in der Lage, Fuck You zu sagen, weil die Verpflichtungen zu hoch sind. Mhm. Ja? Also, ergo, im Umkehrschluss, oder willst du das kurz was sagen?
Nee, ich überlege gerade. Also im Umkehrschluss, die Ausgaben nicht im selben Maße wie die Einnahmen steigern.
Genau, richtig. Du musst es erst lernen, Geld zu behalten. Du musst zuerst diese Entscheidung fällen. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem brennenden Tank. Wenn du anfängst, die Lösung nur über mehr Geld zu verdienen suchst, wenn du sagst, ich mache mehr Umsatz, ich mache mehr Gewinn, mehr Einkommen, whatever, dann ist es so, als wenn du in einen brennenden Tank nachtankst. Du versuchst mit dem Auto oder mehr Reichweite mit dem Auto zu kriegen, obwohl der Tank brennt und du schüttest alles Benzin nach, ja, aber es verpufft. Also musst du zuerst diesen Tank löschen. Und das ist praktisch die Fähigkeit, mit Geld umgehen zu können. Die Gewohnheit, die richtigen Entscheidungen mit Geld zu fällen. Ja? Weil dann kann ich Geld behalten. Dann kommt das, was ich nachtanke, auch mehr an. Das heißt, das ist schon ein krasser Hebel. Aber ich muss es zuerst schaffen, dieses Geld zu behalten. Mhm.
Jetzt gibt es ja manchmal Modelle, zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, pack von jeder Einkommenserhöhung, Gehaltserhöhung, whatever, x Prozent weg und gönn dir aber genauso auch fürs Unterbewusstsein so eine Belohnung, ne, dass x Prozent deine Belohnung sind. Hast du da auch so eine Quote?
Ja, ich habe so eine gewisse Empfehlung drin, aber ich lasse die meistens weg, weil weißt du, wenn du die Entscheidung gefällt hast, dann brauchst du den ganzen Scheiß nicht mehr. Ja, dann brauchst du nicht sagen, du musst 3% deines Tagesablaufes mit Meditation verbringen. 2,5% bitte mit Krafttraining. Ja? Was soll das? Also entweder sind wir Menschen, ja, und dann brauche ich auch diese Individualität und dann finde ich diese Pauschalen immer ganz schrecklich. Ja? Das heißt, von jeder Einkommenserhöhung 50%. Ja, wenn ich nichts mache, dann ist das natürlich schon mal besser als wiederum gar nichts. Ja? Aber es ist, entweder habe ich es drauf, dann brauche ich es nicht mehr. Punkt. Mhm.
Das heißt, du willst eher das sozusagen das Mindset ändern, sozusagen das
Mindset. Gewohnheiten, Mindset und die Gewohnheiten.
Ja, Mindset und Gewohnheiten gegenüber Geldverhalten, also zum Beispiel Freude am Investieren. Und du sagst, wenn man Freude am Investieren hat, dann brauche ich keine Quote, weil ich werde automatisch viel Energie ins Investieren stecken, so ungefähr, ne?
Richtig. Das ist, was ich gesagt habe vorher, diese Entscheidung. Du fällst eine Entscheidung und dann hast du gar keine Lust, Geld für Schwachsinn auszugeben. Ja? Und du musst halt eben genauso auch aufpassen, da achte ich auch darauf, dass du natürlich nicht geizig wirst. Das ist auch, also es ist falsch, zu viel zu konsumieren, aber es ist auch falsch, zu wenig zu konsumieren. Ja? Also ich darf nicht geizig werden, weil ich sehe das ja, meine Frau arbeitet im Krankenhaus. Ist ja bekannt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ne? Und ich sage auch den Leuten immer, die dann hasseln, wie blöd, denk dran, am Ende des Lebens will keiner mehr Zeit im Büro verbracht haben. Das willst du nicht. Deswegen, du sollst auch sündigen, du sollst deinen Spaß haben, aber wenn du die richtige Einstellung hast, dann passt das, dann geht es auch gut, dann verzeiht dir das auch Fehler. Das ist wie beim Fliegen, wenn ich nochmal die Analogie bringen darf. Ne? Wenn eine Maschine abstürzt, die stürzt ja nicht wegen eines Fehlers ab in der Regel, sondern in der Regel sind es 3 Fehler, die in Folge passieren müssen oder in Summe passieren müssen, damit eine Maschine abstürzt. Oder der Pilot, ja, also wenn es um menschliches Versagen geht. Ja? Also einen Fehler darfst du gerne machen.
Ja, das fand ich auch ein ganz gutes Buch, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und das hat ja so eine Krankenpflegerin geschrieben, die dann halt immer mit todkranken Menschen zusammengearbeitet hat. Und da sind so ein paar Gespräche eben draus. Und da war das eben auch ein Punkt von diesen 5 Dingen. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.
Genau, richtig. Das ist von dieser Bronny oder wie die heißt, Bronny May oder sowas, keine Ahnung.
Wieso, ja.
Und die hat ja auch gesagt, ich wünschte, ich hätte mehr zu mir selbst gestanden. Ich wünschte, ich hätte mehr riskiert. Ne? Das sind ja die ganzen Sachen. Und da steht nicht drin, ich wünschte, ich hätte das neueste iPhone gehabt.
Ja. Ganz gut in dem Kontext, weiß ich, ob du das Buch schon kennst, das nennt sich auf Englisch Die with Zero. Der hat nämlich mal so eine ganz andere These, kann ich nur empfehlen. Er sagt halt, und das passt auch ganz gut in deinen Kontext jetzt hier rein, sozusagen Ziel, mit 0 auf dem Konto zu sterben und eben irgendwann anzufangen, also dass wir auch mit dem Vermögensabbau sozusagen beginnen, ja. Weil was wir am Ende des Lebens häufig haben, folgende Situation: Gesundheit ist nicht mehr so gut, ja. Aktivität ist auch nicht mehr so gut, aber relativ viel Geld. Und das haben wir dann irgendwie eingetauscht in Jahren, wo wir gute Gesundheit haben, gute Aktivitätslevel, aber eben keine Zeit, ne? Mhm. Und er sagt dann am Ende, wenn du jetzt, weiß ich, wie viel Geld du dann am Sterbebett hast, ne, hättest du oftmals dieses Geld eintauschen können, eben um dir 10 Jahre in deiner besten Lebenszeit sozusagen zu gönnen. Und das ist ein ganz anderes Denken, dieses Die with Zero, ja, als Ziel. Fand ich ein interessantes Buch.
Ich mag immer eine Mischung daraus, also und, ne, dass ich sage, ich habe A, genug Geld am Ende noch des Lebens. Es ist mir zum Beispiel wichtig, dass ich es meinen Kindern leichter mache oder wie auch immer, ja, also oder meiner Familie. Ich mag das so. Oder es ist halt, weißt du, wenn Ideen auf Geld trifft, ist halt viel leichter. Also wenn ich mir überlege, ich hätte mit den ganzen Ideen, die ich gehabt hätte, frühzeitig schon einiges finanzielles Backup von meinen Eltern gehabt, dann wäre ich auch schon viel, viel weiter. Aber gut, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er Nase gekriegt. Aber deswegen ist es halt eine meiner Wertevorstellungen, dass ich das gerne weitergeben möchte. Aber eben und, trotzdem bis dahin wunderbar leben, also nicht irgendwas vermissen.
Ne? Ja, finde ich schön, was du sagst. Ich finde auch dieses Entweder-Oder-Gedenke auch immer ganz schrecklich, gerade auch in diesen Finanzthemen, sondern ich finde, und ist genau das richtige Wort. Ne? Wie kann ich im Jetzt mir die Wünsche erfüllen und gleichzeitig ein Vermögen für die Zukunft aufbauen? Ne? Ich finde, das ist die entscheidende Frage. Ganz und genau. In der ganzen Diskussion geht es mir immer ein bisschen zu sehr in dieses Entweder-Oder. Entweder sparst du oder, nee, oder du konsumierst. Warum denn? Es muss doch gar nicht die Entscheidung sein.
Richtig. Ist ja ein krasses Mangeldenken auch, wenn man mal ehrlich ist, ne?
Ja.
Und da ist es so, dass die Qualität deiner Fragen, die du dir stellst, die Qualität deiner Entscheidungen bestimmt und damit auch die Qualität deiner Resultate. Also wenn ich mir die Frage eben stelle, wie schaffe ich es, das zu erreichen und gleichzeitig Vermögen aufzubauen? Ja? Dann wäre ich auch tendenziell eine andere Lösung kriegen, als einer, der sagt, naja, dann bin ich entweder oder. Ne? Ja, weil du verhältst dich entsprechend.
Ja, nee, spannender Punkt. Ich gehe mal auf Punkt 4 in unsere Geldirrtümer rein. Haben wir im Grunde so ein bisschen, glaube ich, auch schon jetzt angerissen. Zu sehr auf Kosten / Gebühren Sparen fixiert zu sein. Ne? Also immer dieses Kostensparen, Gebührensparen, darauf achte ich jetzt, ist dieser ETF günstiger als der ETF, 0,16% versus 0,19, wechsle ich das Ding wieder. Das sehe ich auch oft, ja, dass mich die Leute auch immer fragen, Maurice, welche ETFs waren das nochmal, die du da besparst? Dann sage ich immer, oder welcher Indien-ETF, welchen besparst du denn? Und wenn du mal guckst, Just ETF meinetwegen, und einen Vergleich ziehst, es gibt, glaube ich, nur 5 Indien-ETFs, und dann kannst du dir selber ein Bild machen, ja. Es ist, und den ich habe, sogar der teuerste, ja. Nur ich wechsle den halt nicht die ganze Zeit, ja.
Ja, weil es auch nicht kriegsentscheidend ist. Also, man, das will keiner hören, das ist halt immer das Ding. Aber ich sage mal, weißt du, du machst viel, viel mehr Geld kaputt, als jeder Crash oder jede Inflation es machen könnte. Also wir selbst, ja, machen das. Ja, das ist der Punkt. In den ganzen Fehlentscheidungen, beim Haus zum Beispiel, fangen wir mal nur beim Haus an. Das Haus, wo unbedingt ein Gästezimmer drin sein muss, was ich mir zwingend einbilde, obwohl nur 2 Gäste pro Jahr da sind. Ja, und ich zahle dafür einfach mal 10.000, 20.000 Euro mehr. Und auf der anderen Seite, ich habe das mal in einem Video auch mal gebracht, da habe ich gesagt, weißt du, du flippst aus, wenn aus einem Automat 5 Euro nicht mehr rauskommen. Da stirbst du. Da bist du bereit, den Automaten zuzulegen. Schon mal sowas erlebt? Ja, ob das ein Getränkeautomat oder das Wechselgeld kommt nicht wieder raus. Und wenn es nur 10 Cent sind, ja, dann bist du bereit und so, da fährst du eine Energie auf. So, aber auf der anderen Seite, wenn du ein Haus kaufst, ja, oder bei einem Auto, bleiben wir mal bei einem Auto, du hast irgendein Zubehör, was du dir unbedingt einbildest, was du aber eigentlich gar nicht brauchst, nur weil man im Zuge dessen sagt, ja, ich habe eh schon 50.000 fürs Auto ausgegeben, da kommt es auf die 800 Euro für die Sitzheizung, für die Passagiere hinten im Front auch nicht mehr drauf an, nehme ich das mit, weil dann bin ich ein ganz dicker Larry, wenn hinten Leute mitfahren und ich kann die Sitzheizung anmachen. Passiert ja mindestens einmal alle 3 Jahre, ja, im Winter, dass die da sitzen und haben den Hintern kalt. Als Beispiel, ich rede das natürlich jetzt ein bisschen plakativ, okay? Aber da mache ich mit den 800 Euro mehr kaputt, als wenn ich sage, hey, jetzt habe ich dann 20 Euro bei Depotgebühren gespart. Ja? Oder unüberlegte Käufe bei Amazon. Ja? Und das kann gerade dieser Sparwahn, kann eben dazu führen, dass ich manchmal sogar ich habe da eine Episode, jemand hat einen Kunde erzählt, der hat ein Depot gehabt, also 2 Depots, einen mit ganz günstigen Tradingkosten und ein Depot mit relativ hohen Tradingkosten. Und das Depot mit den hohen Trading-Kosten hat die bessere Performance gehabt, weil er, und das ist ja statistisch auch bewiesen, bei dem Depot mit den geringeren Trading-Kosten öfters gehandelt hat und dadurch mehr Fehler gemacht hat.
Naja.
Ja? Gibt es ja eine Statistik. Ne? Je häufiger, dass wir traden, umso mehr Fehler machen wir. Mhm. Ja, gerade wir Männer. Ne? Testosteron gesteuert, wir sind ja eh die Besten.
Ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Ich habe mal meine gesamten Aktienverkäufe der letzten 5 Jahre mir angeschaut und alle waren scheiße. Ich habe Tesla verkauft, ich habe Nvidia verkauft, ja, alles, was jetzt gerade am Allzeithoch steht. Immer, weil ich irgendwie getrieben war, ja, von Medien beeinflusst und sonst was.
Aber genau, du hast vieles richtig gemacht, ne? Wenn man dein Depot ja anschaut, du hast es ja auf GetQuinn hast es ja drauf, ne? Du hast da trotzdem, also Amazon ist drin, die hätte ich gerne gekauft, verstehst du? Gazprom sind wir gleich, also Gazprom habe ich beispielsweise auch, ich habe uns also vorhin nochmal angeschaut, dein Depot. Also trotzdem merkst du, wenn du das richtige System, die richtige Entscheidung hast, dann verzeiht dir das Leben trotzdem auch solche Fehler, wenn es denn Fehler waren überhaupt.
Ich bin da auch gar nicht nach, also ich ärgere mich über sowas auch nicht, sondern ich sehe es als das an, ne? als wie soll man sagen, als Zeichen, ne? Als Lehrzeichen. Was kann ich daraus lernen, in Zukunft anders zu handeln? Und ich habe sehr viel daraus gelernt. Ich bin heute viel weniger getrieben durch irgendwie die Medien. Ich bin viel ruhiger. Diese Depotschwankung, ich meine, meine Depots sind jetzt auf 600.000 Euro, wenn es da mal 10% runterkracht, ja, dann musst du psychisch schon auch irgendwie da sein, ne? Und nicht, oh nein, 60.000 sind weg, ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, diese unterschiedlichen Etappen durchzumachen, ne? Also, ich weiß noch, vor einigen Jahren, oder ich glaube, es war vor 2 Jahren, oder nee, es war 2018 im Dezember, da gab es mal so eine Korrektur. Da war mein Depot noch deutlich kleiner, so bei 200.000. Und da saß ich in Thailand am Strand und habe gesehen, wie 10% runtergegangen sind. Und es waren so minus 20.000. Und es hat mir richtig den Tag versaut. Ja? Das musste ich halt auch lernen. Ne? Und deswegen sehe ich das, ich bin da überhaupt nicht böse oder so. Ich lache eigentlich viel mehr über meine Fehler dann im Nachhinein selbst. Ne?
Wir scheitern uns so hoch zum Erfolg, heißt das so schön, ne? Ja, ich habe da letztens einen Kurs mal gegeben und auch ein Interview mit dem Erichsen, ne, Lars Erichsen, habe ich auch schon mal erzählt, vom Tradermacher Campus. Da haben wir eben auch mal drüber gesprochen, über welches Mindset du als Trader haben musst, um überhaupt als Trader erfolgreich zu sein. Das ist auch Wahnsinn. Ne? Also das ist ja, die Masse der Trades geht ja falsch oder geht ja schief. Ja? Und dann habe ich gesagt, stell dir mal vor, also du bist ja ein Top-Trader, schafft 6 von 10 richtig. Ja? Das heißt, du bist ja schon ein bester, also ein Super-Trader, wenn du 4 von 10 richtig liegst. Also, aber gehen wir mal davon aus, mit jeder zweite Trade ist Mist. Aber ich sage, stell dir mal vor, was du für ein Mindset brauchst, wo du sagst, ich steige in ein Flugzeug ein und ich weiß, jedes zweite Mal, wenn ich fliege, ist das Triebwerk kaputt, ist irgendwie fährt das Fahrwerk nicht aus, der Pilot kriegt einen Herzinfarkt. Jedes zweite Mal geht es schief und ich bleibe als am Ball. Ich sage, als zu fliegen ist trotzdem gut. Das musst du erstmal verwursten in deinem Geist.
Ja, ist schon krass. Lass uns nochmal, damit wir die Zeit ein bisschen im Blick haben, auf Nummer 5 gehen. Was hast du noch? Kennen ihre Zahlen nicht oder leiten nicht richtig daraus ab?
Ja, das ist halt der Punkt. Weißt du, ist viel auf Hoffnung aufgebaut. Die wundern sich dann immer, dass eben irgendwas eine Rechnung kommt, obwohl ja, also für mich heißt zum Beispiel Rechnung, deshalb Rechnung, weil du kannst damit rechnen. Also selten kommt eine Rechnung überraschend. Also außer du hast ein Knöllchen, dann ist auch selbst das, weiß ich, weil ich zu schnell gefahren bin, aber manchmal wirst du erwischt, weil du sagst, ups, zu schnell in der Baustelle. Aber eine Rechnung kommt auch dann, wenn ich was bestellt habe oder wenn, keine Ahnung, aber Leute sind doch immer trotz oder so oft überrascht, selbst mit einer Kfz-Steuer habe ich sowas schon gemerkt. So, es kommt jetzt die Kfz-Steuer, das denke ich, ja, weil du dein Auto da angemeldet hast. Die kommt jedes Jahr zur selben Zeit und zwar immer dann, wenn du dein Auto angemeldet hast. Ne? Also, und das liegt daran einfach, weil die Leute, ich verstehe das auch, man, die Leute musst du überlegen, die sind ja mit so vielen Sachen überfordert und dann musst du dich dann noch mit deinen Zahlen auseinandersetzen und dann gibt es dann noch solche blödsinnigen Tipps mit Haushaltsbuch, ja, halte ich auch überhaupt nichts davon. Also es muss so sein, dass du kinderleicht deine Ausgaben im Griff hast und eben inklusive Budgets, also mit den Kosten, die sowieso auf dich zukommen.
Mhm. Ja, sagst Haushaltsbuch magst du nicht. Ich habe mich tatsächlich mal gefragt, ich kenne meine Ausgabenstruktur gar nicht. Ich würde sie immer mal gern wissen. Deswegen habe ich mal überlegt, ob ich mir mal die Mühe mache, sowas mal auszuwerten. Also das ist nicht so, dass ich exorbitante Ausgaben habe. Ganz im Gegenteil. Ich wohne in einer Mietswohnung, die irgendwie einen 30 Jahre alten Mietsvertrag hat. Also sehr günstig. Habe keinerlei, Leasingverträge oder sonst was. Mein Auto läuft über die Firma und so. Also meine Ausgabenstruktur ist sehr gering. Was für mich Freiheit bedeutet, ist eben auch ich will nicht über Geld sozusagen auf der Ebene nachdenken, ja, deswegen kenne ich sie nicht. Nichtsdestotrotz hätte es mich aber oder interessiert es mich tatsächlich mal, wie ist denn überhaupt meine Struktur? Wollte ich mich tatsächlich mal ransetzen, aber was meintest du mit diesem Punkt Haushaltsbuch, magst du nicht?
Ja, weil es bei den wenigsten was bringt. Also wie gesagt, nochmal auch besser ein Haushaltsbuch zu führen, als gar nichts zu machen. Ja, das ist natürlich, deswegen ist es nicht immer alles so schwarz oder weiß, bitte zu sehen, was ich da sage. Ne? Sondern ich kann ja einfach auch aus vielen tausenden Gesprächen ja die Erfahrung berichten. Das ist ja der Punkt. Ich habe ja einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz. Und das sind zwei Sachen beispielsweise, dass beim Haushaltsbuch Mist ist. Das erste ist, dass du A, musst du Bock drauf haben, ja, dass du sagst, okay, ich schreibe jetzt jeden Firlefanz auf und mir ist es so passiert, ich habe das ja auch getestet, dann lag ich abends im Bett und weil ich natürlich einen Hang zum Perfektionismus habe, also wenn ich was mache, will ich es ja gescheit machen, so dann bin ich nachts aufgestanden, weil ich sage, oh, jetzt habe ich da vor dem Bäcker die 8,08 Euro für die Semmeln vergessen einzutragen. Ja, so bevor ich es bis morgen vergesse, aufgestanden und ins Haushaltsbuch geschrieben. So, der Punkt ist aber, es betrachtet ja nur den Status quo, also den jetzigen Zustand und eben nicht die Budgets, also das, was eh an Kosten auf mich zukommt. Und da habe ich ja die Erfahrungswerte dazu. Also Beispiel, wenn du ein Kind hast, weiß ich, dass ein Kind Kosten verursacht. Das muss ich als Budget mit einpreisen. Ja, so. Und das macht das Haushaltsbuch in der Regel eben nicht. Ja, das heißt, du kannst damit auch ganz schlecht solche Sachen simulieren. Deswegen, nee, es geht viel leichter vor allen Dingen. Ja, viel, viel leichter. Und der zweite Punkt ist, was ich schon gemerkt habe, zu mir kommen ja auch Leute zum Mentoring, die sagen, Michael, helf mir mal bitte, ich komme mit dem Geld nicht zurecht und sagen, ich habe da ein tolles Haushalt. Also die legen mir ihre Zahlen exakt vor. Die geben mir ein Haushaltsbuch, die geben mir tolle Excel-Tabellen. Manchmal kriegen sie auch welche mit noch 350 Reitern unten drunter im Excel, ja, wo ja erst recht keiner Bock drauf hat. Ja, das hat die ganzen Zahlen drin, denke ich, macht dir das Spaß eigentlich? Und sagen, nee, macht mir überhaupt keinen Spaß. Also da gehen sie noch mit so einer schlechten Motivation ran. Was soll das dann bringen? Ja. Aber sie blicken nicht durch so richtig oder leiten nicht ab, weil, das ist, habe ich festgestellt, sie trotzdem nicht bereit sind, eine Entscheidung zu fällen. Sie sehen die Zahlen, können vielleicht dann sogar auch ableiten, woran es liegt, aber fällen trotzdem keine Entscheidung, weil sie sich in die Tasche lügen, weil wir es uns schönreden, weil wir eben wieder die Zukunft zugunsten der Gegenwart opfern. Irgendwie wird das schon gehen. Ja, die Wiener oder die Österreicher sagen schon, das geht sich ja nicht aus oder keine Ahnung, können wir jetzt nicht scheißen, aber das ist der Punkt. Sie fällen oft keine Entscheidung, obwohl sie eben die nackten Zahlen wirklich vor sich liegen haben. Ja, also meine Erfahrung zeigt, es ist ein Einstieg, es ist meinetwegen mal ein Test, aber es ist nicht die Königsklasse.
Dann hast du uns noch einen weiteren Punkt geschrieben, dass die Menschen bei Anschaffungskosten keine Folgekosten rechnen. Ja.
Genau, das ist oft so ein Punkt, wieder Thema Hamsterrad, was du vorhin schon gesagt hast, dass wir es schaffen, unser Hamsterrad nur zu vergolden. Ne? Also das, wie gesagt, ist mein Lieblingsspruch, ne? Das ist, dass du bist immer noch in einem Hamsterrad drin und hast eigentlich gar nichts gekonnt, sondern du musst einfach nur noch schneller treten, ne? Weil du mehr Einkommen reinwirtschaften musst, um deine ganzen Verpflichtungen zu halten. Und das liegt daran, dass wir Anschaffungen nicht zu Ende denken. Wir sind eine Konsumgesellschaft. Deswegen auch, ich nehme das niemandem übel. Das ist auch keine Schwäche, sondern du wirst den ganzen Tag bombardiert, was du alles brauchst. Ja, und gerade Macher, gerade Unternehmer, die wollen dann vielleicht auch zeigen, was sie haben oder werden auch dazu getrieben, weil sie vielleicht ihren Eltern und damit beweisen wollen, schau mal, was ich alles Tolles habe, für ein tolles Auto, für ein tolles Haus und so weiter. Und dadurch, dass du das nicht bewusst reflektierst, erkennst du halt nicht, welche Fallen in Geld, das sind die zwei Punkte, in Geld und in Zeit drinstecken. Also beides ist ja eine Falle. Also nicht nur, dass ich habe eine Anschaffung und die mir dann später wieder Geld aus der Tasche zieht. Also das Problem ist ja oft nicht die Anschaffung, der Kauf, habe ich damals mit meinem 911er Porsche gesehen, einen 911er Porsche zu kaufen. Das ist eine Geschichte. Das ist wunderbar kalkulierbar. Ich lege das Geld hin, habe das Auto. Aber alleine das Gefühl, wenn ich das Auto ins Porsche-Zentrum gegeben habe nach Würzburg und irgendwann hast du eine Würzburger Nummer gesehen, hast du schon gedacht, Allmächt, rufen die jetzt an, weil das Auto fertig ist oder rufen sie an, weil sie jetzt gerade wieder irgendwas entdeckt haben? Eine Kleinigkeit. Und eine Kleinigkeit waren dann schnell wieder ein paar tausend Euro, wo du gedacht hast, nee. Ja? Das macht keinen Spaß. Ja? Da fühlst du dich nicht wohl. Und so ist es oft so, dass du Sachen kaufst, die entweder Geld dir aus der Tasche ziehen, ob geplant oder ungeplant, weil was kaputt gehen kann oder weil es halt sowieso laufende Kosten hat. Und der zweite Punkt, was er garantiert übersehen, ist oft Zeit. Dass ich Zeit aufbringen muss, die mir an anderer Stelle fehlt oder selbst wenn es mir nicht fehlt, aber Energie abzieht. Weil ich so, oh, jetzt habe ich meine Ressourcen ja da schon gebunden und dann bin ich abends froh, wenn ich auf die Couch fallen kann und habe aber gar nicht mehr Zeit, kreativ beispielsweise für mein Business zu sein.
Und den Porsche hast du nicht mehr?
Nee.
Das war also eine schlechte Anschaffung.
Ja, ich habe erstens mal falsch gekauft. Also ich habe da zum Beispiel ein ganz, ganz schlechtes Mindset scheinbar, was Autos anbelangt. Also alle Autos, die ich damals gekauft habe, durftest du nicht kaufen. Ja, ich hatte immer sowas auf dem Radar, wollte was kaufen. Komischerweise habe ich das aber nicht gemacht. Und das, was ich kaufen wollte, das wäre dann immer die bessere Wahl gewesen. Ja, zum Beispiel statt meinem Porsche in Wiesmann, das wäre durch die Decke gegangen, das Ding. Das ist ein Wiesmann GT. Den wollte ich bei meinem Zitzmann in Nürnberg kaufen. Aber ja, ist egal. Das ist.
ja. Okay. Machen wir noch einen weiteren Punkt. Wir haben ja einen, den haben wir vorhin schon im Grunde angesprochen, oder ich meinte das, nicht entweder oder, sondern und. Den hast du auch hier drin.
Ah, genau, okay. Also dann haben wir das ja schon geschafft, genau, weil das ist ein Mangelbewusstsein.
Ja, das hatten wir. Dann haben wir noch ein Hören auf pauschale Tipps.
Ja, genau. Also, das ist das, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben. Also, spar so und so viel Prozent von dem, mach das, wie auch immer. Ja, also, da halte ich gar nichts davon, weil, schau mal, wir sind individuell. Jede Mentalität ist anders. Mach mal ein Beispiel, was vielleicht gerade auch zum Thema Geldanlagen passt. Wenn Leute sagen, hey, Aktien sind toll, und das sagt einer, der heute mit Aktien aufgewachsen ist, zu jemandem, der halt beispielsweise in Rezensionen aufgewachsen ist. Ja? Also es gibt Studien darüber, so wie deine Prägephase ist in deinen Teens, also in deiner Jugendzeit bis hin zu Ende 20. Ja? Das ist so die Prägephase für Geldanlagen. Und wenn du in dieser Zeit aufgewachsen bist, in einer Rezension oder in einer Phase, wo beispielsweise der Index eher eine Seitwärtsbewegung gehabt hat oder von Krisen geprägt war, dann ist derjenige gegenüber Aktien einfach viel schlechter eingestellt. Da kannst du dem zehnmal sagen, es ist doch unlogisch, was du machst. Mach doch das und das und das. Das ist, passt nicht, weil da kriegt es nicht verarbeitet. Ja, weil wir so geprägt sind. Das hat sich eingebrannt in die es sind ja sogar Sachen, die sich in die Volksseele eingebrannt haben, wie zum Beispiel die Inflation, die große Inflation. Ja? Da haben heute Leute noch dran zu knabbern. Deswegen nützen die pauschalen Tipps nichts, weil es muss zu dir passen. Ja, niemand will doch einen Anzug von der Stange für seinen Vermögensaufbau. Das geht mir nicht in den Kopf rein, wo sie dann immer wieder auf irgendwelche ganz tollen, oberflächlichen Tipps achten oder geben. Und du brauchst jemanden, der dich kennt, ja, der dich einzuschätzen weiß, und das musst am besten bist du selber oder hast eben jemanden, der das reflektiert. jemand Fremdes das reflektiert.
Mhm. Und pauschaler Tipp, investiere in ein MSCI World ETF, weil die meisten sowieso den Markt nicht schlagen. So gut.
Den halte ich wiederum für gut. Also das ist, wie gesagt, bitte nicht alles schwarz oder weiß sehen. Ja, ja. Okay. Aber, ja, der ist grundsätzlich, ist er richtig, ja, weil statistisch schlägst du nicht den Markt. Das ist so. Es gibt ein paar Ausreißer, ne, und ein MSCI World, also die Welt AG zu kaufen, da brauchst du dir auch schon kein Fillefanz machen mit Rebalancing oder irgendwas. Das ist so hinlegen, zuschauen, wie ich reich werde. Ja? Aber es eben als einziger Tipp reicht es halt nicht, sondern es ist eben ein Unterschied, kann ich 1.000 Euro in den MSCI World monatlich investieren oder nur 100 oder vielleicht sogar 10.000. Ja? Und das wiederum kriege ich hin, wenn ich halt den Rest betrachte, und das kann ich nicht pauschal. Deswegen ist es damit auch nichts gekonnt. Also wenn ich nur einen MSCI World Index bespare, wäre ich auch nicht reich. Ich muss schon was reinbuddern. Ne?
Nummer 9, glaube ich, habe gar nicht mehr mitgezählt, unterhalten sich zu oft nur mit Leuten aus deinem eigenen Dunstkreis.
Ja, das nennt man, glaube ich, kognitive Dissonanz, oder? Ist das so, ne? Wie heißt, was hat Belzig mal gesagt? Das habe ich im ersten Buch von der Wildforschung, habe ich das mal drin. Also Franz Marc, also der Barwasser alias Belzig. Wenn der Zweifel in dir tobt, such den Dödel, der dich lobt. Ja? Und das Problem ist ja, dass die meisten Menschen suchen ja kein Wachstum oder nicht, dass sie über den Tellerrand hinausschauen können, sondern sie suchen Bestätigung. Ja? Wir haben eine vorgefertigte Meinung, die wollen wir bestätigt haben. Und dann ist es halt so, dass Leute halt sagen, ja, du kannst, wie du, 10.000 Euro sparen geht nicht. Ich habe mal einen TikTok gemacht, habe ich rausgeschnitten aus einem Teil aus einem YouTube-Video von mir, und habe ich gesagt, pass auf, du musst als Unternehmer oder als Selbstständiger so mindestens 10.000 Euro im Monat verdienen, sonst verarmst du. Ja, und dann kommen die dollsten Sprüche, wo sie sagen, ja, das, also Gott sei Dank hat mir das ja nicht schon einer schon eher gesagt, dann würde ich jetzt 20.000 verdienen, ja, oder als Fotograf geht das nicht, oder hier bei uns in Bayern geht das nicht, oder bei uns oben, oder bei euch oben in Berlin, da ist es ja natürlich möglich, aber weißt du, alles nur Ausreden, und das bestätigt dir natürlich in der Regel dieses Umfeld, weil du dich immer mit deinen Leuten aus deinem Dunstkreis unterhältst, die genau in dieselbe Kerbe feuern, die sagen, ja, Maurice, du hast schon recht, die Merkel ist schuld, die Ausländer sind schuld, alles ist doof, ja. Und Leute wie du und ich, wir suchen uns halt ein Umfeld von Leuten, die halt in der Regel uns aus der Raison holen. Also ich habe immer versucht, mit Leuten in Kontakt zu treten, die weiter waren als ich, die meinen Geist aufgebrochen haben. Wenn ich gesagt habe, ja, das geht nicht, weißt du, dann haben wir versucht, mit Leuten zu unterhalten, die gesagt haben, na klar geht das.
Mhm. Als Beispiel. Ich find ganz krass in dem Kontext, was ja heute sind es ja nicht nur die Leute, sondern auch die Algorithmen. Ja. Heißt, wenn ich mir jetzt als Facebook-User zum Beispiel mich laufend mit irgendwelchen Verschwörungstheorien beschäftige, dann wird mir Facebook immer wieder Verschwörungstheorien ausspielen, Inhalte mit Verschwörungstheorien, die mich in dem bestätigen. Warum machen sie das? Warum spielt mir Facebook nicht viel lieber die Gegenmeinung, die vielleicht sogar die Wahrheit darstellt, dass nicht Bill Gates die Chips, die Corona erfunden hat, um Chips via Impfung in unsere Körper reinzupressen. Warum macht Facebook das nicht? Weil es den User nicht so gut halten würde. Ja, wir Menschen wollen genau das, was du sagst. Wir wollen genau diese Bestätigung finden. Und das macht eben auch Facebook, ja, der Algorithmus, weil du dann öfter Facebook nutzt, weil du Facebook magst indirekt. Ja, da findest du das, was du, wo du Bestätigung bekommst. Somit nutzt du öfter Facebook. Somit klickst du öfter auf die Werbeanzeigen. Und somit verdient dieses Unternehmen mehr Geld. Und das ist eigentlich das Krasse, was dieses Thema Facebook, Social Media heutzutage angeht, dass nicht die Wahrheit ausgespielt wird, sondern das, was am besten funktioniert.
Richtig, genau. Das wird ja wunderschön bei Netflix, glaube ich, ne? Ein Social Media Dilemma oder wie das, oder Social Dilemma heißt das, ne?
Ja, genau. Gibt's
eine Resultate. Das ist empfehlenswert, dieser Film, also für jeden eigentlich eine Pflicht, sollte in die Schule mit rein. Aber da hast du vollkommen recht, das ist der Punkt. Deswegen muss ich immer wieder bewusst ausbrechen aus diesen Routinen. Ob das auch mein Freundeskreis ist, ja? Oder eben in mein Social Media Konsum.
Ja, total.
Also kurz, soll ich euch.
Also, jetzt war kurzes Break. Ich musste eben den Kinderwagen hier hochholen. Wir machen weiter. Wolltest du was sagen, Michael?
ja, wir waren ja bei den Routinen, also immer wieder mal aus den Routinen ausbrechen. Also deswegen sich bewusst Leute suchen, also zum Beispiel Leuten wie dir und mir auf Instagram folgen, deinen und meinen Podcast hören. Ja, dann kriegt man schon ab und zu immer wieder mal so einen kleinen Klaps auf den Hintern.
Ja, bei dem Thema, wie heißt denn dein Podcast überhaupt? Ich habe nämlich vorhin auf der Seite gesehen, du hast es tatsächlich mal geschafft, 2018, glaube ich, war es, auf Platz 1 bei iTunes zu kommen von allen Podcasts in Deutschland.
Genau, also gesamtdeutschen iTunes-Charts, das fand ich ganz toll. Ja, also mein Podcast heißt der Geld-Podcast, sehr einfallsreich.
Ja, aber passt doch auch heute zum heutigen Thema. Lass uns doch noch mal die nächsten oder die restlichen fertig machen. Vermuten anstatt zu rechnen.
Ja, genau. Also das ganz einfach gemeint, dass du, wir haben halt oft Annahmen, wo man sagen, na ja, das wird schon die Bank richtig rechnen oder nimm mal ein klassischer Lebensversicherung, das als Beispiel, was ich mal mitgekriegt habe. Es gibt also diese alten Lebensversicherungen mit 4% Garantiezins. Ja? Bloß als Beispiel, das ist jetzt, was mir durch den Kopf schwebt, wo ja viele sich die Frage stellen. Und dann sagen sie, naja, ich kann ja mit dem Vertrag, der ist ja gut, weil da habe ich ja 4% Garantiezins. Und dann denke ich mir, ja, aber Zinsen sind doch Schall und Rauch. Wichtiger ist doch, was bleibt unterm Strich? Weil Garantiezins heißt ja, dass du diese 4% kriegst auf deinen Beitrag nach Abzug der Kosten. Verstehst? Also du zahlst 100 Euro ein, da kriegst du nicht die 4% auf deine 100, sondern gehen doch erstmal die Kosten weg. Ja, für Verwaltung, für Rückstellung für das Risiko oder auch für die Provisionen und so weiter. So, und dann bleibt irgendwas übrig und auf das, was du übrig bleibst, bekommst du 4%. Das heißt, deine Nettorendite ist viel, viel geringer. Ja, und da lassen wir uns oft hinreißen, weil irgendeiner sagt irgendwas und denken, weißt du, was Prozente sind, Schall und Rauch. Wichtig ist, was kommt unterm Strich bei mir raus. Und das muss ich halt, manchmal muss ich nachrechnen. Es ist halt so blöd, wie es ist, aber ich muss manchmal nachrechnen.
Ja, die Erfahrung habe ich in meinem Leben auch schon gesammelt. Ich habe auch so mit, keine Ahnung, Anfang 20 irgendwelche Versicherungsverträge abgeschlossen, die völlig, also man muss wirklich sagen, völliger Blödsinn. Wenn man sich eben genau mal diese ganzen Gebühren anschaut, die so einen Vertrag haben und dann irgendwie mit, keine Ahnung, 30 Euro Sparquote im Monat oder so, ja, und dann rechnest du das hoch mal 12, hast du irgendwie 360 Euro und hast irgendwie 50 Euro Gebühren im Jahr. Ja, also ich weiß nicht, was derjenige, ob der einfach nur Geld verdienen wollte, ob dem alles scheißegal ist, der mir das da verkauft hat, ja. Wahrscheinlich wäre die Ausrede, ja, ich dachte, du erhöhst es dann irgendwann mal und was weiß ich, ja. Aber diese Versicherungsverträge, da kann ich immer nur empfehlen, ganz transparent die Kosten aufzeigen lassen. Häufig sind die in den Verträgen immer irgendwo versteckt. Ich glaube, inzwischen müssen die immer transparenter auch werden, aber das würde ich mir immer genau zeigen lassen und dann durchrechnen, wie du sagst. Und häufig ist es so, dass bei diesen ganzen Gebühren das Ding gar nicht mehr sich, also gar keine Chance hat gegen den MSCI World, den wir vorhin zum Beispiel hatten, ne, mit seinen, keine Ahnung, durchschnittlich 6, 7, 8%, ja. Das kann ich nur empfehlen, ja.
Aber es ist halt überall so. Das kann beim Auto so sein, wo du auch nachrechnen musst. Oder nochmal ein Klassiker Riesterrennen, der wird auch immer gesagt, ein Scheiß, ja. Stimmt auch nicht pauschal. Es gibt Leute, wo es sich wunderbar rechnet, muss ich halt auch nur rechnen. Ja? Und zwar mal richtig rechnen. Also nicht einfach nur irgendwie ein Blatt geben lassen, ne? Sondern richtig rechnen, mal inklusive Steuersparnis, inklusive Nachbesteuerung, ja? Und durchschnittliche Lebenserwartung. Das kannst du wunderbar rechnen. Gibt es Leute, die das finanzmathematisch total einfach auseinandernehmen. Ja, und dann brauchst du halt einfach, dann brauchst du nicht auf dein Gefühl hören, sondern kannst auf die Fakten hören.
Dann habe ich hier noch einen Geldmythos: Sparen, was am Ende des Monats übrig bleibt.
Ach, da fallen mir eigentlich zwei Fehler gleich ein. Das eine ist ja, das kommt ja aus der reichste Mann von Babylon. Ne? Es sind ja viele, also viel, was in Deutschland erzählt wird, kommt ja eigentlich aus dem amerikanischen Raum. Also zum Beispiel Geldmagnet ist ja, glaube ich, auch von Tony Robbins. Ne? Und das belohne dich zuerst, den Begriff kennst du bestimmt. Ne? Also, dass du praktisch nicht am Ende des Monats sparst, was vielleicht übrig bleibt, sondern sagst du, komm, ich spare fest am Monatsersten meine 10, 20% oder sowas. Ja? Das kommt von aus der reichste Mann von Babylon aus dem Buch. Und also wie gesagt, mit dem Begriff belohne dich zuerst. Und übrigens auch ein ganz tolles Buch, so einfach mal ein bisschen so ganz
Ich
einfach,
auch.
so, ja, als Toilettenlektüre, wunderbares Buch, finde ich das.
Toilette.
Ja, wenn du den alten Mist rauslässt, ne, lässt du dann gleich was Neues rein. Entschuldigung für das Bild. Aber was wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich mich selber rausgeredet. Also Fehler Nummer eins ist, dass ich natürlich, ist es richtig, dass ich zuerst spare und nicht erst den Zufall überlasse, was am Monatsende übrig bleibt. Das hat mit Zufall nichts oder mit System nichts zu tun. Ja? Weil wenn nichts übrig bleibt oder wenn ich das nicht von vornherein mir gleich wegnehme, dann neigt der Mensch dazu, das Geld auszugeben, was er sieht. Bei den meisten ist es zumindest so. Ja? Und dadurch, dass wir Gewohnheitstiere sind, gewinnen wir uns halt an diesen Zustand. Also deswegen ist es natürlich wichtig, dass ich also nicht am Ende des Monats spare, sondern zu Beginn des Monats. Aber jetzt kommen wir auf den Punkt, dass selbst das am Monatsanfang einfach zu sparen auch übrigens falsch ist. Ja? Also einfach zu sagen, ich mache jetzt mal 10% am Monatsanfang, das hat mit dem System auch noch nichts zu tun. Aber da sind wir wieder bei den pauschalen Tipps. Ne? Aber besser als am Ende des Monats sparen.
Ich fand übrigens noch einen ganz tollen Begriff oder einen Mindset-Switch, das Wort sparen. Also wenn man mal Gehirnwellen messen würde, ja. Ich Menschen das Wort sparen an den Kopf werfe oder sie müssten es wiederholen, sag mal das Wort sparen, ja, und dann misst man Gehirnwellen, dann würde ich behaupten, dass das nicht gerade im Lustzentrum verarbeitet wird, während sie das sagen, ja, und jetzt wollen wir ja aber irgendwie dafür sorgen, dass wir mehr sparen und da habe ich mal gelesen, das Wort sparen auszutauschen, für die Wortphrase sich selbst zu bezahlen. Und wenn man diesen Mindset-Switch hat und sagt, ich bezahle mich selbst, dann macht es nämlich auch irgendwie Sinn zu sagen, am Monatsanfang, wenn das Gehalt rauskommt, was macht der Durchschnittsmensch? Der bezahlt erstmal die Miete und dies und das und am Ende ist alles weg, ja. Die erste Überweisung an sich selbst sozusagen zu machen, ne? Und eben das ist für mich so ein Mindset-Switch, der es irgendwie ganz attraktiv macht.
Richtig, ja. Sparen ist oft negativ belegt, das ist richtig, weil die meisten denken auch, sie sparen sich was ab. Sie verstehen nicht, dass es eigentlich für sich eben, es ist ja Konsum für die Zukunft nichts anderes. Ne? Sparen ist ja nichts, bedeutet ja nur, dass ich auch in der Zukunft in der Lage bin, weiter zu konsumieren und das sogar besser, wenn ich es richtig mache.
Ich kann mich ja noch ganz gut daran erinnern. Ich habe ja ziemlich schnell gespart. So muss man sagen. Ich habe 2017 richtig mit Aktien angefangen. Ich habe mal 2015 VW gekauft, dann irgendwie 2 Jahre nichts gemacht. Das war so mein erster Touchpoint mit Aktien. Und ab 2017 hat es mich dann irgendwie motiviert. Und jetzt habe ich von 2017 bis jetzt eben mein Depot so auf 600.000 hochbekommen. Und deswegen kann ich relativ gut diese Phasen nachvollziehen, weil ich sie noch in Erinnerung habe. Du fängst ja irgendwie an und dann kriegst du da irgendwie 1,50 € Dividende und naja, machst da keine Freudensprünge. Ne? Das befriedigt dich jetzt nicht so unbedingt. Ne? Mhm. Aber bei mir ging es ja relativ schnell, dass eben irgendwann aus 1,50 € 15 Euro, dann irgendwann 50 Euro Dividende wurden, dann irgendwann 150 Euro und das waren dann schon so Momente, wo es mir richtig Spaß gemacht hat, ne? Wo ich dann, ach geil, guck mal, wir sind heute essen und das ist die Dividende, die so passiv in Anführungszeichen da rein flatterte, ja, und dieses Essen geht jetzt hier oder wird jetzt hier von der Dividende bezahlt und da kann ich immer nur empfehlen, eben so dran zu bleiben, weiter mehr Gas zu geben. Und jetzt wird es immer geiler. Ja, jetzt, wenn ich durch Immobilien habe ich einen positiven Cashflow im Monat von 1.000 Euro, ja, das ist dann schon nicht mehr nur ein Essen, da kann man wegen schon ein kleiner Porsche sein oder so mit 1.000 Euro, ich weiß nicht, was der kostet, aber also es wird immer geiler, ja, dieses passive Einkommen.
Richtig, ja, sehr gut, ja.
Was haben wir noch auf dem Zettel? Du machst am meisten Geld kaputt.
Ach, das habe ich auch schon gesagt. Genau. Also das Bewusstsein, das ist einfach so, da gehört ja auch ein bisschen der Parkinson-Effekt rein, habe ich mal ein YouTube-Video dazu gemacht, um das ein bisschen plakativ zu zeigen. Das Bewusstsein alleine, dass, wie gesagt, wir mehr Geld mit dem Konsum verblödeln, nur als Beispiel und das als letztes Beispiel, dann ist das ein schöner Ausklang, glaube ich auch, wenn du einfach mal an diese ganzen Schubladenleichen denkst, ja, die Schubladenleichen oder die Schrankleichen oder unüberlegte Käufe, obwohl du das eigentlich irgendwo anders hast. Du kaufst eine Software, obwohl es beispielsweise im Handy dran ist. Ja, oder du bildest dir ein, ich brauche unbedingt eine 4K-Kamera für mein YouTube-Video, obwohl ich das mit der Kamera aufnehmen kann. Also, dass man A, die bestehenden Ressourcen besser nutzt, aber B, eben auch zu übereilt kauft, Sachen kauft, die man sich unbedingt einbildet. Vielleicht auch fürs Ego, ist auch nochmal ein extra Punkt, könnte man eine Stunde drüber philosophieren, also dass ich es gar nicht für mich kaufe, sondern nur für andere. Ja? Aber eben bewusst diese, an die ganzen, weißt du, was ich meine? Weil du ziehst gerade so die Augen so,
Für mich, nee, also, ich denke nur nach. Ich bin immer so grimmig, wenn ich nachdenke.
Bei Keynes hat er mal gesagt, das regt mich immer auf, weil das bringt immer den Spruch mit Will Smith, aber Will Smith hat ihn nicht gesagt, vielleicht nur nachgeplappert, aber dieser Komiker Keynes hat das gesagt, wir geben Geld aus, was wir nicht haben, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen. Ja, das ist von Keynes. So, und das ist ja der Punkt, dass wir oft, wenn man mal durchs Haus durchgeht und sagt, wie viele Sachen habe ich gekauft, die ich mir unbedingt eingebildet habe, ja, wo ich gedacht habe, das brauche ich, das bereichert mein Leben und letzten Endes verstaubt es eben in irgendeiner Schublade. Und wenn man diese ganzen, ja?
Ja, das ist, du bist jetzt schnell, weil das einer meiner Lieblingszitate in dem Kontext, aber ich kann sie mir nicht merken, also kannst du es nochmal ganz langsam wiederholen.
Von Keynes, ja. Also wir geben Geld aus, was wir nicht haben, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen.
Ja, sehr geil, ja.
Amen.
Ja, genau. Aber wolltest du deinen Gedanken noch beenden?
Nee, eigentlich ist damit alles gesagt, weil das ist, gesagt, einmal bewusster darüber nachzudenken und zu überlegen, brauche ich das wirklich? Also ist das wirklich das, was es mein Leben bereichert? Also deswegen nicht geizig werden, wenn es mich erfüllt. Ja, dann... Ich sage auch immer, Lebensqualität kannst du nicht in Geld aufwiegen und Lebensqualität sollte man nicht in Geld aufwiegen. Ja? Aber oft ist eben so, wir kaufen uns irgendeinen Füllefanz, wo wir nachher merken, hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Und alleine, wenn ich das alles weglasse und das aufsummiere, ja, dann komme ich genug zu mehr oder zu viel, viel mehr Geld, als was jede Inflation kaputt machen könnte. Oder jede Krise auch.
Cool. Michael, danke dir für das heutige Gespräch. Wer mehr von dir sehen will, einmal das Buch hier, na, man sieht es nicht wirklich, doch hier sieht man es, und für all die nur zuhören, Fuck You Money findet ihr bei Amazon, ich glaube für einen sehr schmalen Taler, 9,90 € oder so ähnlich.
Genau. Oder auf ja.money gibt es genauso, auf ja.money.
Ah ja, okay. Und sonst, ich denke, du bist auch überall bei YouTube hast du erzählt, ne? Podcast, da hast du einen sehr großen, wie hieß der nochmal, Geld?
Der Geld-Podcast.
Der Geld-Podcast, siehst du, ich hatte nur Geld im Kopf. Der Geld-Podcast, da findet man dich. Instagram bestimmt auch, wie heißt du da?
Lass mich kurz überlegen, Michael Serfe.
Ja, alles klar. Also, wenn man dich finden will, man hat große Chancen, einfach mit dem Namen. Und ich bedanke mich, sage an euch, schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wo auch immer oder wann auch immer ihr die Folge hört. Und Michael, bis bald, hau rein, ciao.
Ja. Danke an alle, ja, auch Tschüssle, und danke an alle, die bis dato durchgehalten haben, ne, fürs Zuschauen. Jo.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb_maurice_borg.